Berlin. Grausame Geliebte. Von Pervitin zerstört, von Schnaps und Schmiere auf den alten Grundrissen wieder aufgebaut, von Ketamin über Jahre hinweg langsam taub geworden. Und jetzt in seiner Verstiegenheit von mehr Verzweifelten heimgesucht als üblich. Verlorene, zwielichtige Gestalten, die von Pflicht und Obsession in die Musik konkret der ewigen Baustellen, in das schroffe Gomorra im märkischen Sand, in das teure Sündenbabel an der Spree getrieben wurden. Verlassen von Gott und Sonne, wurden sie wie leere Plastiktüten in die Foyers, die Seele und an die roten Teppiche geweht. Hier im Schein von Blitzlicht und Projektorflackern hofften sie gerade die Wärme zu finden, die ihnen Neon und Reklame zwar versprochen, aber nicht gegeben hatten. Vielleicht auch im Abglanz eines Stars aus Übersee endlich die Kälte des bleiernen Februars vertreiben. Oder so ähnlich stellte ich es mir zumindest vor, während ich die Füße auf den Schreibtisch legte. Das Büro über dem kleinen Saal war verwaist. Helmerichs und Wignanek waren ausgeflogen und hatten mich in unserer kleinen Detektei allein gelassen. Zwischen Zelluloid und Programmheften, zwischen Fallakten und Pinnwänden, an denen die roten Fäden wendungsreich ins Nichts liefen. Ich war in Hannover geblieben, während die anderen zwei sich auf Mission in die Hauptstadt aufgemacht hatten. Wie das Wasser der geschmolzenen Eiswürfel in meinem Cognac-Schwenker sich mit dem goldenen Gift des Energy-Drinks vermengte, als ich mir nachschenkte, mischten sich in mir die Gefühle. Ein zäher Strudel aus Erleichterung und Neid drehte sich träge in mir bei der Durchsicht des Programms und der Berichterstattung. Da traf sich die Crème de la Crème, da wurde das Filmjahr bereits vorgezeichnet. Da gingen Diskurse vor sich, und auch wenn es immer dieselben waren, zog es einen dorthin zurück, wie an einen Tatort. Ja, damit herzlich willkommen im kleinen Saal. Ich bin heute alleine zu Hause. Ich darf also auf dem Tisch tanzen, ganz wie ich möchte, denn Clara und Jonas haben sich in die Bresche geworfen und diese Bresche heißt Berlin. Diese Bresche liegt am Potsdamer Platz und befindet sich in den dicht gedrängten Kinosälen der Berlinale. Dort haben die beiden in den letzten Tagen Großes verrichtet. Jonas ist Teil der Caligari-Jury, die im Forum den Caligari-Filmpreis kürt. Und Clara ist auf journalistischer Seite akkreditiert. Das heißt, wir haben das perfekte Doppel von beiden Seiten, können wir diese Veranstaltung jetzt ausloten. Und das werden wir heute tun. Wer bei der Berichterstattung über die Berlinale, warum auch immer, Lust auf Kino bekommen hat, der kann dieser Lust in Hannover ja vielleicht nachgeben. Da gibt es nämlich tolle Programme im März und da würde ich jetzt als erstes mal reinschauen. Im Koki beginnt der März mit der Fortsetzung der Udo Kier-Retrospektive. Da kann man The Painted Bird am 1. März um 17 Uhr sehen, den fantastischen Blade, also den ersten Teil, in dem Udo Kier einen der Bösewichte spielt, kann man am 4. März um 21 Uhr in der englischen OV sehen. Und im Laufe des Monats geht es dann im Koki mit aufregenden Neustarts weiter, zum Beispiel Chronology of Water. Das ist das Regiedebüt von Kristen Stewart. Und das könnt ihr unter anderem am 19. März um 20 Uhr im Koki sehen, läuft aber auch noch an vielen weiteren Terminen. Und damit wenden wir uns dem Kino im Sprengel zu. Da sei natürlich wie jeden Monat inzwischen auf unsere eigene Veranstaltung im Filmclub Daria hingewiesen. Da zeigen wir am 7. März nämlich Seiram. Und Seiram ist eine sehr schöne, aufregende Perle des japanischen Tokusatsu, also Spezialeffekt-Kinos der 90er Jahre, hat eine besonders aufregende Horror-Komponente und eine Science-Fiction-Komponente, ist ein in Deutschland sehr selten und vielleicht auch noch überhaupt nicht im Kino gezeigter Film. Wir freuen uns sehr darauf, den zeigen zu können. Das werden wir wieder mit Einführung machen und zwar, wie gesagt, am 7. März um 20 Uhr. Wer den Film The Mastermind von Kelly Reichardt noch nachholen möchte, in dem Josh O'Connor einen weniger erfolgreichen Kunstdieb spielt, hat am 14. März um 20 Uhr die Gelegenheit. Und die neu gestartete Essay-Filmreihe wird am 26. März mit Sans Soleil fortgesetzt, ebenfalls um 20 Uhr. Im Raschplatz-Kino könnt ihr euch auf den neuen Jim Jarmusch-Film Father, Mother, Sister, Brother einstimmen, indem ihr zum Beispiel am 4. März um 20.45 Uhr Stranger Than Paradise schaut oder Down by Law, der läuft am 11. März um 20.45 Uhr. Auch die späteren Jarmuschs oder das mittlere Werk, also Mystery Train, Night on Earth, Dead Man und so weiter, laufen dort auch. Und der eben noch auf der Berlinale angelaufene Gelbe Briefe von Ilka Çatak, der das Lehrerzimmer zuletzt gemacht hatte, startet ab dem 5. März auch im Kino am Raschplatz. Wer mag das sein? Detektei kleiner Saal, mit wem habe ich das Vergnügen?
Oh Linus, fast vergessen, man muss natürlich nicht bis nach Berlin, um Festivalluft zu schnuppern. Nämlich im März findet das Filmfest Seepferdchen in Hannover statt, vom 8. bis zum 18. März. Das Filmfest, was generationsübergreifend ja, Kinoerlebnisse möglich macht. Es sind Filme dabei für die ganz Kleinen, aber auch für die Großen. Und im Mittelpunkt stehen natürlich die Perspektiven von jungen Leuten erwachsen werden und sich in dieser chaotischen und beängstigenden Welt zurechtfinden. Das muss man sich rot im Kalender wirklich markieren. Man kann jetzt schon Tickets kaufen. Die Spielstätten sind einmal das Kino im Künstlerhaus und es werden auch Filme gezeigt in der neuen Schauburg Burgdorf. Also Filme mit Freundschaft, Familie, Mut, Abschied, Selbstfindung. Es ist alles dabei. Ein unglaublich tolles kulturelles Ereignis, was es schon viele, viele Jahre in Hannover gibt und ich glaube, manchmal ein bisschen untergeht. Deswegen hier nochmal mein Tipp für den März. Bye!
Einfach aufgelegt. Na gut, vielen Dank, Clara, für die Ergänzung. Da bleibt mir eigentlich nur noch hinzuzufügen, dass im Rahmen des Seepferdchens am 14. März auch Raw von Julia Ducournau läuft. Wir haben Ducournau hier schon häufig erwähnt und hoch gelobt. Bei Titan waren unsere Meinungen gar nicht ganz so einstimmig, aber bei ihrem jetzt demnächst startenden neuen Film Alpha auf jeden Fall und Raw finde ich auch ganz fantastisch. Den kann man im Spätprogramm beim Seepferdchen am 14. März um 22.15 Uhr im Koki sehen. Während ihr fleißigen Spürnasen diese Termine jetzt in eure Kalender und Notizbücher übertragt, muss ich einmal kurz vor die Tür. Ich muss noch einen schmierigen Informanten treffen. Es geht da um einen Fall. Die Details haben euch nicht zu interessieren. Ich werde gleich wieder zurück sein. So, da bin ich wieder. Was ist denn das für ein Paket? Das muss in meiner Abwesenheit jemand hier gelassen haben. Schauen wir es uns mal an. Ach, schau an. Tonbänder, Kassetten. Alle fein säuberlich datiert und beschriftet. Ach was, das kommt wahrscheinlich von unseren InformantInnen im Feld, von draußen in Berlin. Ausgezeichnet, hören wir mal rein, was unsere Quellen uns so zugespielt haben.
Hallo Linus! Ich hoffe, du verstehst mich und der Wind ist nicht so stark. Meine Finger frieren fast ab, es schneit, aber ich bin auf der Berlinale und ich komme gerade aus meinem ersten Film, nämlich, jetzt kriege ich den Titel wieder nicht hin, muss ich kurz blättern. Es ist nämlich, oder es war, Good Luck, Have Fun, Don't Die von dem Regisseur, der auch Fluch der Karibik, den ersten Fluch der Karibik und glaube ich auch den zweiten Fluch der Karibik Teil gemacht hat, nämlich Gore Verbinski. Genau, in der Hauptrolle haben wir Sam Rockwell und es ist ein, wie soll ich das jetzt beschreiben? Am besten mit dem Satz, die KI wird uns irgendwann geißeln oder tut es jetzt auch schon, wir sind Sklaven des Digitalen. Das ist eigentlich die Aussage von dem Film. Wir sind Sklaven unserer Handys. Und es spielt, glaube ich, in der Jetztzeit, hat einen fantastischen Cast, den wir bestimmt dann nochmal bequatschen werden. Viele bekannte Gesichter, über die ich mich sehr gefreut habe. Gore hat auf jeden Fall zu 100% ein Buch gelesen, was ich auch gelesen habe, über Zukunftsdystopie. The Neuromancer. Oh mein Gott. Ja. Und es wird alles schlimm. Es ist schon alles schlimm. Aber es war ein fantastischer erster Film. Und ich melde mich. Gleich geht's in den zweiten, in Dust. Etwas Kontrastprogramm. Ich hatte gerade sehr viel Spaß. Ein paar Kritikpunkte habe ich, aber ich finde, das ist ein sehr, sehr guter erster Film gewesen. Ich wünsche, du wärst hier. Ganz liebe Grüße von der Berlinale. Tschö.
Oh, wie freundlich. Auf dem Band hier steht H, wahrscheinlich für Helmrichs. Hören wir da mal rein.
Falafel Makali, Kinokultur und jede Menge Koffein. So sieht das aus, wenn man sich auf der Berlinale bewegt und irgendwie versucht zu überleben, während man zwischen den Kinos unterwegs ist. Und ich sichte dieses Jahr alle Filme der Sektion des Forums. Das Forum gibt es nun seit 56 Jahren schon und wird vom Arsenal kuratiert. Und ist bekannt für Filme, die häufig einen medien-, film- und kunstreflexiven Ansatz haben. Man findet viele Dokumentarfilme, essayistische Formate, aber auch hin und wieder einen Spielfilm, der sich dann eben häufig auch auf einer Metaebene mit Kunst und Kunstästhetiken auseinandersetzen. Und man muss sagen, man freut sich wirklich auf diese Filme. Zumindest geht es mir so. Hin und wieder gab es Abende, da haben wir zwei Filme hintereinander geschaut. Die Jury, mit der ich unterwegs bin, dazu später mehr. Zum Beispiel Enfendrement, ein Film über den Krieg am Gazastreifen aus der Perspektive einer Bewohnerin, einer Filmemacherin, die in Israel lebt, ganz in der Nähe des Gazastreifens und die so ein bisschen dokumentiert, wie der israelische Widerstand sich gestaltet. Dann sieht man sich Szenario an. Das Szenario, das man sich anschaut, ist ein Trainingslager, ein Ausbildungslager der Bundeswehr, also unseres Militärs. Der Film spielt dann natürlich in Deutschland, der ganz befremdlich auch ist. Er oszilliert irgendwo zwischen Propaganda, Werbefilm über der Bundeswehr. Man fragt sich auch so ein bisschen, warum läuft er hier auf der Berlinale und warum bringt Salzgeber den heraus? Und dann sieht man, dass ein Editor, der witzigerweise Jan Soldat ist, was bestimmt auch sicherlich als eine komödiantische Setzung verstanden werden darf, und versteht doch, dass der Film vielleicht auch eine kritische Distanz versucht zu dem Ganzen zu entwickeln. Ja, dann geht man schlafen, kriegt vielleicht allerhöchstens 5 Stunden Schlaf, geht morgens wieder ins Kino. Und was schaut man sich dann an? Einen 3,5-stündigen Film von Volker Köpp, der sich durch sein eigenes Filmwerk bewegt und sich wiederum mit dem Ukraine-Krieg auseinandersetzt, den Angriff Russlands auf die Ukraine, sich mit FreundInnen unterhält, hauptsächlich Freundinnen, muss man an dieser Stelle sagen. Es ist ein Film, der von vielen weiblichen Stimmen geprägt ist. Und dann das Ganze verwebt mit Deutschlands eigener Geschichte, mit dem Antisemitismus und Angriffskriegen, die Deutschland selbst ja initiiert hat. So sieht das jetzt gerade aus. Da freut man sich, wenn mal ein Spielfilm kommt, muss man sagen. Ach, da waren aber auch Ausfälle bei. Ich habe tolle. Witzigerweise ist das Genre des Horrors sehr präsent, Genrefilm überhaupt im Forum und auch auf der Berlinale dieses Jahr. Ich habe einen wunderbaren Horrorfilm gesehen aus Japan, Animart, der wunderbare Bilder dafür findet, wie im wahrsten Sinne grauenhaft die Lohnarbeit ist. Der war super. Und dann sieht man einen ganz, ganz furchtbaren Film wie Ghost in the Cell, wo man wirklich überhaupt nicht versteht, was der hier zu suchen hat. Der wäre vielleicht auf dem Fantasy-Filmfest ganz gut aufgehoben gewesen, vor einem Publikum aus postpubertären Männern, die aber trotzdem irgendwie immer noch pubertäre Witze reißen und sich fragen, warum sie keine Freundin bekommen. Naja, den muss man wirklich nicht gucken. Schade, als ich gehört habe, hier läuft ein Horrorfilm, habe ich mich sehr gefreut. Nun gut, jetzt geht's ins Kubix. Ich befinde mich am Alexanderplatz und ich gebe zurück ins Studio.
Gibt's ja wohl nicht. Ganz schön frecher Seitenhieb auf die Distanz, aufs Fantasy-Filmfest, auch wenn ich's sehr nachvollziehen kann. Zum Glück muss ich mich nicht ganz mit reinrechnen. Kategorie Postpubertär trifft auf mich zwar zu, aber Kategorie Mann glücklicherweise ja nicht. Aber was den Fall Berlinale betrifft, fehlen uns noch Informationen zum Charlie XCX-Film. Vielleicht auf diesem Band hier, 17. Februar, 15.20 Uhr.
So, aktueller Stand. Ich habe aus Versehen eine Nap gemacht und bin jetzt richtig spät dran für the moment. Ich muss in 40 Minuten an der Warschauer Straße sein. Am besten in 30, am besten in 20. Ah! Ja, Charlie werde ich zwar nicht sehen, aber egal. Ich brauche ganz dringend einen Red Bull und ich habe mir irgendwas wund gerieben.
Ah. Verflixt noch eins, aber wie ist denn jetzt The Moment? Muss doch noch eine Kassette dazu sein. Probieren wir mal die. 17. Februar, 17.50 Uhr.
Red Summer ist vielleicht vorbei, aber er wird immer einen ganz besonderen Platz in unserem Herzen haben. Ich war gerade in der Mockumentary The Moment mit Charlie XCX und es ist, wie es ist. Die Musikindustrie ist ein hungriger, blutrünstiger Hai voller mainsplänender Männer und es war manchmal ein bisschen voll, da das mit anzugucken, aber ich hatte auch sehr viel Spaß. Nicht Folter in dem Sinn, dass der Film nicht gut war, sondern ich kann einfach diese Situation, wenn sich da ja, wenn sich da ein Mann aufführt, als hätte er die Weisheit mit Löffeln gefressen. Puh, da geht der Puls hoch, aber wenn das der Film bei mir macht, dann hat er einen guten Job gemacht und ich hatte sehr viel Spaß. Ich rushe jetzt weiter zum Alexanderplatz und gucke Truly Naked. Drück mir die Daumen, dass ich es noch rechtzeitig schaffe. Ach ja, genau. Und wer jetzt noch The Moment guckt, der Needle Drop am Ende. Perfection. Peak of Cinema. Das war's von mir. Wir hören uns später. Bye, bye.
Meine Güte, Clara legt sich für unser kleines Detektivbüro aber wirklich ganz schön ins Zeug. Ich hoffe, sie hat es zum Anschlussfilm geschafft und hoffe sehr, dass sie danach nicht noch zum nächsten Termin irgendwie weiter muss, am Ende noch zur Warschauer Straße oder so. Hören wir mal rein.
Hi, good news, ich habe es noch zu Truly Naked geschafft, offensichtlich, weil ich komme gerade aus Truly Naked und holy moly, ich muss den erstmal verdauen, aber so viel kann ich sagen, sehr beeindruckend, sehr explizit, was zweideutig in dem Titel gemeint ist. Und ja, er ist von Muriel Dimensburg, wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber ich glaube, es ist sehr wichtig bei diesem Film, dass eine Frau den gemacht hat, nämlich es geht um den jungen Alec, der noch Schüler ist und der produziert mit seinem Vater zusammen Pornos. Und dass das natürlich, wenn man so aufgewachsen ist, also sein Vater ist Pornodarsteller, wenn man so aufgewachsen ist, dass das nicht spurlos an einem vorbeigeht, ist ja irgendwie klar. Und er verliebt sich dann in Nina und es ist, und diese beiden Beziehungen, also die Pornoindustrie und die Beziehung, die er dann da mit Nina beginnt, stehen natürlich im krassen Kontrast. Das erste Mal verliebt sein, sein erstes Mal vielleicht haben. Ja, das sind erstmal meine Eindrücke von diesem Film. Ich konnte leider jetzt nicht bis zum Q&A bleiben, weil ich jetzt gleich weiter muss, wieder zur Warschauer Straße, um da weiter meinen dritten Film zu gucken. Langsam ist das Gehirn ein bisschen matschig. Aber was ich gerade noch beim Q&A mitbekommen habe, die beiden jungen DarstellerInnen, die Nina und Alex spielen, sind von der Straße weggecastet. Und es hat jahrelang gebraucht, zu casten und da jemanden zu finden, weil dieser Film so ja, explizite Szenen hat und so ein explizites Thema behandelt. Also man sieht alles, man hört alles. Aber wie schon gesagt, der Titel ist zweideutig gemeint. Man kann sich ja auch mit Worten nackt machen. Das war es erstmal von mir und ich rushe jetzt zur Warschauer wieder und wünsche mir Glück, dass ich nebenbei noch irgendwas zu essen kriege. Wir hören uns.
Na gut, jetzt will ich es auch vollständig wissen. Jetzt will ich auch wissen, wie der Tag zu Ende gegangen ist. Das hier ist von 0.36 Uhr, 18. Februar. Das ist doch bestimmt ein Tagesresümee.
Ich würde sagen, ich habe mein Berlinale Sparkle wieder. Nachdem das letzte Jahr so enttäuschend war, hatte ich heute einfach 3 Filme hintereinander, die alle sehenswert sind auf jeden Fall. Ich komme nämlich gerade aus Rosebush Pruning, also Rosenbusch Trimmung oder Trimmen, von Karim Aynous, würde ich ihn jetzt einmal aussprechen, mit einem fantastischen Cast. Wir haben Callum Turner, wir haben Jamie Bell, wir haben Elle Fanning, wir haben Pamela Anderson. Es ist nicht so ein klassisches Eat the Rich, auf gar keinen Fall, aber es ist so eine Bestätigung, reiche Menschen haben auf jeden Fall Zeit, verkorkst zu sein. Also es geht um eine Familie, die aus New York nach Spanien gezogen ist vor längerer Zeit und irgendwie 4 Geschwister und 4 Geschwister? 4 oder 5? Ich glaube, einen unterschlage ich gerade und ich glaube, es sind 4. Und der Vater leben dort in einem Haus und man denkt, alle sind verkorkst, alle sind so ein bisschen abgefuckt, wie wir es einfach aus Erzählungen von reichen, verwöhnten, egoistischen Figuren kennen. Und der Film setzt aber nochmal einen drauf, die Musik fantastisch, die Musik ballert, habe ich mir aufgeschrieben. Ich kann den sehr empfehlen und ich glaube, die Bedeutung Zähneputzen wird für mich jetzt eine ganz andere sein. Linus, wenn du wissen willst, was das heißt, dann musst du diesen Film nachholen. Und ich hoffe, dass der bei uns einen Kinostart bekommt. Eigentlich muss der einen Kinostart kriegen, wenn nicht, bin ich sauer. Und das war jetzt mein 3. Film. Mein Gehirn ist nicht mehr Matsch, mein Gehirn ist Suppe. Und ich gehe jetzt ins Bettchen. Und wir hören uns. Bye, bye.
Ja, das tun wir. Ich höre dich zumindest laut und deutlich. Von Agentin Helmerichs habe ich jetzt schon eine Weile nichts mehr gehört. Was da wohl los ist, was gerade auf der Mission passiert ist. Moment mal, das Tape hier ist aus der gleichen Nacht, auf den 18. Februar, 0.54 Uhr.
Also ich habe bisher leider noch kein einziges Q&A mitbekommen, obwohl es da sehr viele Filme gab, zu denen ich sicherlich auch Fragen gehabt hätte und bei denen eben, weil es Premieren waren, auch die Filmschaffenden anwesend waren. Aber da ich ja Teil einer Jury bin dieses Jahr, haben wir uns gemeinsam dazu entschieden, gezielt Q&As auszulassen und den Saal, sobald der Film vorbei ist, zu verlassen. Was ein bisschen schmerzlich ist, aber der Gedanke ist eben dabei, jedem Film die gleiche Chance zu geben, dass nicht einer den Vorteil hat, dass wir jetzt irgendeine Person, die da am Film mitgearbeitet hat, besonders sympathisch fanden oder dass der Film vielleicht durch das Q&A im Nachhinein vielleicht sogar etwas weniger gefällt. Es soll wirklich nur um die Bilder gehen und nicht ums Drumherum. Schade, ich habe das ein oder andere Mal schon drüber nachgedacht, diese Regel zu brechen, aber das würde natürlich auffallen. Wir haben einen sehr engen Zeitplan, den wir einhalten müssen. Sonst verpassen wir die Filme hier.
Ja, da löst sich der Neid und die Trauer, nicht dabei sein zu können, glatt in eine gewisse Erleichterung aus. Aber ich bin jetzt doch neugierig. Aber das ist das letzte Band. Aber wie geht's denn weiter? Es muss noch eine weitere Spur geben. Nee, aber hier ist nichts mehr drin. Moment mal. Ich hatte den Aktenordner auf dem Anrufbeantworter liegen gelassen. Hier blinkt ja ein rotes Licht. Das wird doch nicht etwa.
Es ist Mittwoch, der 18. Februar. Das Gefühl für Zeit habe ich schon längst verloren. Ich bin, glaube ich, bei Film Nummer 30 und ich merke so langsam, wie schwer es wirklich wird, den Überblick zu behalten darüber, was ich eigentlich gesehen habe. Die Menge an Bildern und Eindrücken, die ich hier erfahre, ist wirklich unglaublich. Also gerade das Forum, das ja auch eine Menge anspruchsvoller Filme, nicht nur von der Form, sondern insbesondere auch von der Thematik, beheimatet. Das ist wirklich eine Herausforderung, aber auch ein Privileg, da jeden einzelnen Film zu sichten. Ich glaube, ich hatte noch nie so einen guten Eindruck von der Berlinale wie dieses Jahr. Vor einer Stunde oder so, da habe ich die liebe Clara getroffen. Wir haben gemeinsam was gegessen in der Nähe des Alexanderplatzes. Sie ist jetzt gerade im Film Liebhaberin, einer Elfriede Jelinek-Verfilmung, den habe ich schon vor ein paar Tagen gesehen und ich hoffe, dass er ihr genauso gut gefällt wie mir. Es ist ein sehr poppiger Film, der sich mit der Frau im Alter, dem Älterwerden auch beschäftigt. Es geht um Social Media und parasoziale Beziehungen. Es geht um Machtdynamiken, insbesondere zwischen Männern und Frauen, zwischen Jung und Alt, zwischen auch vielleicht Klassendynamiken. Es ist ein sehr reichhaltiger Film, der allerdings trotz der reifen Thematik und des reifen Blickes doch sich irgendwie schaut wie so ein Debüt-Studentenfilm, so ein Abschlussfilm vielleicht, den man schon ganz oft gesehen hat. Also so sieht er auch ästhetisch aus. Aber die Regisseurin Coxy ist schon eine etablierte Figur in der Filmszene, zumindest als Komponistin. Es ist allerdings ihr Debütfilm und das erklärt ganz, ganz viel. Ich gehe auch stark davon aus, dass er ins Kino kommen wird und spreche hiermit auch meine Empfehlung aus. Clara hat da bestimmt auch den einen oder anderen Satz zu verlieren.
Was gibt es Besseres, als einen Film zu gucken, der von Frauen handelt, von einer Lebensrealität von Frauen und von einer Frau gemacht ist, und dann den Film zu gucken und neben einem älteren Mann zu sitzen, der es nicht versteht und der die ganze Zeit durchquasselt und seinem Unmut und seiner Überforderung oder seinem Unverständnis durch laute Kommentare Luft macht. So viel zu meiner Kinoerfahrung von Liebhaberinnen. Ich muss mich ganz kurz sammeln, aber das kommt jetzt hier raw raus. Ich glaube, der Film stürzt mich gerade aktiv in eine Lebenskrise. Es geht um Brigitte, die Schulden hat und deswegen einen sehr prekären Lebensstil führt und auf der Messe arbeitet und ihre Wohnung untervermietet und in einem Fitnessstudio pennt. Und es ist hart mit anzusehen und es geht, glaube ich, um das ganz große Thema, du kannst es so sehr wollen und du kannst so viel kämpfen und machen und trotzdem kann es sein, dass du es nicht erreichst ganz, ganz lange und dass dann vielleicht auch der Weg für eine Frau ist, sich einen reichen Mann zu suchen. Das ist nämlich dann Brigittes Lösung. Beruht auf einem Roman anscheinend und finde ich, habe den Roman jetzt nicht gelesen, aber ich finde, es ist ein fantastischer Film geworden, ein Film, der wehtut, der intensiv ist, der aber auch lustig ist. Ich bin gerade beim Q&A rausgegangen, aber beim Q&A wurde gerade gefragt, gibt es noch Hoffnung? Und dann meinte eine, ich glaube sogar die Filmemacherin, meinte dann, es gibt noch Hoffnung, denn wir haben ja gelacht oder es wurde ja gelacht. Und das, finde ich, ist ein sehr schöner Satz. Es werden auch so zwei Lebensrealitäten nebeneinander gestellt. Einmal die von Brigitte und von Paula, ein junges Mädel, die unbedingt berühmt werden möchte und ihr ganzes Privatleben ins Internet schmeißt. Und ja, eigentlich die Gefahr läuft, genau da zu landen, wo Brigitte auch jetzt ist. Und I can't. Ich brauche eine Minute. Ich bin wirklich schock. es passt doch einfach sehr gut, dass ich auf die Berlinale gefahren bin und vorher meine Haare nicht nachgefärbt habe und jetzt hier rumlaufe mit diesem fetten Ansatz, wo auch schon so ein paar kleine graue Haare dabei sind. I can't. Jonas hat mir gesagt, dass der Film gut ist, aber er hat mich nicht vorgewarnt. Und jetzt bin ich hier und ich glaube, ich kaufe mir jetzt einen Snack. Ich kann nicht mehr, ich bin raus. Erster Film des Tages, es kommen noch zwei. Ui, ich muss ganz kurz verschnaufen. Oh, okay, wir hören uns.
Okay, also Liebhaberinnen von Coxy und einem Buch von Coxy und Antonio De Luca. Das werde ich mir jetzt aber mal auf unserer Pinnwand mit einem roten Faden markieren. Das scheint doch einmal der erste richtig klare, aufregende Favorit des Festivals zu sein. Aber was ist denn mit dem ganzen Diskurs eigentlich? Man hört doch immer so viel vom Diskurs. Wo ist er denn? Vielleicht kann Helmerichs da weiterhelfen.
Ich bin sehr froh, dass Clara sich ja auch auf der Berlinale bewegt und nochmal ein ganz anderes Festival erlebt als ich. Von den Diskursfilmen, die man hier so schauen kann, die hauptsächlich im Wettbewerb laufen, zum Beispiel The Moment oder auch der neue Film von Ilka Shatak, Gelbe Briefe, von denen bekomme ich hier überhaupt nichts mit. Das sind wahrscheinlich die Filme, die alle schauen, die alle interessieren. Der neue Film von Faraz Shariat zum Beispiel, Angela Schanelek, der neue Ulrike Ottinger, da ist ganz, ganz viel, was ich verpasse und nicht sehen kann und hoffe, dass Clara mich da gut ergänzt. Aber es ist natürlich auch spannend, jetzt so Filme im Forum zu sichten. Das Forum wurde ja ursprünglich vor vielen Jahren als eine Art Gegenentwurf zum normalen Berlinale-Programm entwickelt, weil es damals nämlich auch schon die Problematik gab, dass ein Film, der als politisch zu brisant empfunden wurde, welcher das war, weiß ich gerade gar nicht genau, nicht gezeigt werden sollte im Wettbewerb. Und darum wurde er dann ins Forum verfrachtet, wo man seither viele politisch brisante Themenfilme hin platziert. Das merkt man, ich habe ja schon erwähnt, es gibt viel Tod und Verderben, viel Krieg, gesellschaftliche Ungerechtigkeiten, die hier in den Filmen verhandelt werden und hin und wieder eben auch mal was Leichtes, wie die Jelinek-Verfilmung, obwohl die sich auch definitiv mit sexistischen und ageistischen Themen auseinandersetzt. Es ist eine spannende Erfahrung, gerade als Kinomacherin sehe ich hier auch viele Stoffe, die ich sehr gerne im Kino platzieren würde, von denen ich schade fände, dass, wenn sie keinen Verleih und damit keine Kinoauswertung finden und erfahren können, und hoffe, dass ich so einiges auch mit nach Hannover zurückbringen kann. Es gibt viele tolle Filme, die ich da gerne zeigen würde, wenn sich denn die Möglichkeit ergibt. Ich habe zum Beispiel auch schon mich mit KinomacherInnen hier unterhalten, die gesagt haben, dass sie zum Beispiel die Sektion des Forums komplett vernachlässigen in ihrem Berlinale-Besuch, einfach weil es wenig kommerzielle Stoffe gibt, nicht? Hauptsächlich dokumentarische Filme und essayistische Formate. Und das ist schade. Dafür gibt es ja zum Beispiel oft Kinos, wie bei uns in Hannover, das Kino im Sprengel, in dem Linus und ich ja beide aktiv sind. Und wir nehmen hier so die Leftovers, picken die Perlen raus. Ich mache mir mittlerweile auch wirklich Sorgen um meine mentale Gesundheit. Ich habe hier wirklich Filme an einem Tag gesehen, so viele, nachdem man danach eigentlich wahrscheinlich erstmal ein paar Tage Erholung bräuchte. Und bei mir geht es aber Schlag auf Schlag weiter. Ich bin ehrlich, ich liege am Boden, aber alles für den Film. Alles für den Film.
Halleluja, alles für den Film. Helmerich gibt hier wirklich alles. Für die Kinoprogramme in Hannover in den kommenden Monaten ist das natürlich sehr gut, aber unseren Fall knackt das noch lange nicht. Wo ist denn dieser Diskurs? Suchen wir hier vielleicht ein Gespenst? Jagen wir dem sich immer nur in Schleifen bewegenden, immer gleichen Diskurs nach, obwohl wir uns eigentlich auf etwas ganz anderes am Fall konzentrieren müssten? Gibt es denn irgendwelche zwischenmenschlichen Kontakte? Gibt es irgendwelchen Austausch? Ist das in diesem stressigen Gehetze von A nach B zu C überhaupt noch möglich? Hören wir mal die nächste Nachricht ab. 19. Februar, 23.45 Uhr.
Jetzt mal etwas nicht zu einem Film, sondern zu einer sehr schönen Begegnung, die ich hatte vorhin. Ich stand in der Schlange vorm Kino und bin ins Gespräch gekommen mit einer jungen Frau, die ein Studentenkino leitet in Bochum. Und wir haben ganz viel gequatscht und haben uns dann zusammen den nächsten Film The Day She Returns von Ho Sang-soo angeguckt. Und weil ich mein Notizbuch vergessen habe und sie zwei dabei hatte, hat sie mir einfach eins davon geschenkt. Und wir haben Instagram ausgetauscht und Letterboxd. Und das war sehr schön. Das ist mir noch nie passiert auf der Berlinale. Ja, also das war gerade so ein bisschen, das war einfach nett. Ja.
Ausgezeichnet. Hervorragende Arbeit, Clara. Ich frage mich, was hier die nächste Nachricht etwa 17 Stunden später aus der Sache geworden ist.
Hallo Linus, ich bin heute Morgen mit Halsschmerzen aufgewacht. Ich habe sofort Maßnahmen ergriffen. Aber ja, das ist auch etwas, was auf der Berlinale passieren kann. Ich war gerade in Barbara Forever über die Filmemacherin Barbara Hammer und es war sehr gut und ich habe geweint und eine unglaublich inspirierende Frau und wir haben sogar noch einen als Überraschung einen Kurzfilm von ihr gucken können. Ja, es war sehr bewegend. Ein ganz, ganz, ganz toller Film. Ich hoffe, er läuft vielleicht nochmal bei den Perlen. Es würde sehr gut passen. Und ich versuche jetzt, ich habe jetzt noch einen Film, ich versuche einen ruhigen zu machen, mich ein bisschen zu schonen. Ich glaube, das wird nichts. Aber es gibt jetzt erstmal ein Ballisto zur Stärkung und ein weißes Red Bull. Und dann gucke ich mal, wie es mir so geht. Jo, wir hören uns.
Oh, Backe, unsere Agentinnen werden in der Hauptstadt buchstäblich aufgerieben. Es wird Zeit, die beiden dort herauszuholen, aber wir haben die Sache immer noch nicht gelöst. Vielleicht suchen wir an der falschen Stelle, vielleicht greifen wir nicht nach den richtigen Maßnahmen. Der Informant, den ich vorhin auf der Straße getroffen habe, hat mir Abhörbänder zugespielt, die er in Berlin in einer Plattenbauwohnung aufgenommen hat. Vielleicht kommen wir der Sache so näher. Ich leg sie mal ein.
Und jetzt gibt's einen krassen Wechsel aus dem kleinen Saal in den Plattenbau hinein. Neben mir sitzt Ur-Berliner Dennis Yilditz und Filmexperte auch, muss man sagen. Nicht wahr?
Also Kurator, Journalist.
Bei der Cinemate.
Cinemate,
Entschuldigung. Da ist eine Mate auf dem Cover, deswegen bin ich davon ausgegangen.
Ich mache dafür auch Social Media und die ganze Scheiße. Also ich mache eigentlich sehr, sehr viel so ein bisschen. Anyway, ja, es freut mich sehr, heute hier zu sein. Vor allem, weil ich nicht in den kleinen Saal gehen muss, sondern auf meiner Couch sitzen kann. Das ist sehr schön hier.
Genau, Dennis, Berlinale. Du kennst Berlin, den Spielort der Berlinale, den Standort der Berlinale, ja, ganz gut. Was ist dein Take?
Zur Berlinale?
Ja, so insgesamt. Findest du das gut? Nervt dich das?
Also, weiß ich nicht. Also, ich finde es immer jedes Jahr anstrengend und nervig und auch extrem peinlich. Es ist irgendwie komisch. Es ist Berlinale und die Leute gucken mehr Filme als sonst den Rest des Jahres. Sie benutzen auch endlich mal ihr Letterbox. Sie sind plötzlich richtig im Stress, weil sie ins Kino gehen. Und der einzige Unterschied ist, dass Filme jetzt halt auch statt um 14 Uhr oder gut, in manchen Kinos um 11 Uhr, jetzt auch schon um 9.45 Uhr oder 9.15 Uhr laufen. Mhm. Und alle sind abgefuckt von diesem komischen Hustle, irgendwie die Tickets irgendwie 3 Tage vorher ordnen zu können, was aber natürlich auch nicht richtig ist. Seit diesem Jahr kann man eigentlich auch, konnte man teilweise Tickets schon eine Woche vorher holen. Und ich finde es einfach extrem komisch, weil dann gucken sich dann Leute einen Haufen Filme an, für die sie sich den Rest des Jahres gar nicht interessieren würden, wenn sie im normalen Programm laufen, aber weil sie im Berlinale Programm laufen, dann finden sie das geil. Oft gucken sie dann aber Filme, die eh so 2-3 Wochen rauskommen, so Sachen wie The Moment zum Beispiel. Dann war ich jetzt in einem Berlinale Film auch drinne Und es war ja ein wirkliches Armutszeugnis. Du gehst dahin, du sitzt auf Stühlen, die dir so Vibes geben von so einer komischen Schulaula.
In welchem Kino warst du?
Das war in der Uber Eats Hall, einem schrecklichen Ort. Große Leinwand. Ja, ich tue mir auch jedes Mal leid, wenn ich hingehe. Und das sind halt wirklich Stühle. Ich denke mir, ich bin jetzt wieder 12. Klasse, Abschlusskonzert vor den Ferien. Die Stühle sind viel zu eng. Du hast keine Beinfreiheit. Es ist massiv unbequem. Die Leinwand ist zwar groß, aber auch wenn du nicht gut sitzt, auch einfach so groß, dass du die ganze Zeit zwischen Gesichtern und Untertitel wechselst. Und die Untertitelfehler sind im zweistelligen Bereich. Und da habe ich einfach keine Lust drauf. Da sage ich mir ganz ehrlich, also da habe ich schon studentische Veranstaltungen gesehen, die einfach besser organisiert sind und da laufen dann nur Kurzfilme, die mittelmäßig bis gut sind. Und ich weiß nicht, ich finde es einfach, das Schönste an der Berlinale ist, glaube ich, immer, wenn man nicht auf der Berlinale ist, weil alle, die ich kenne, die zur Berlinale gehen, sind auch immer gestresst.
Da gibt es ja natürlich auch viele andere Optionen, statt zur Berlinale zu gehen. Berlin ist ja auch dafür bekannt, dass es ganz viele Gegenveranstaltungen gebiert, wie zum Beispiel die Woche der Kritik. Ich habe auch gehört, es gibt jetzt eine Palästinale, ja, die sich vor allen Dingen auch deswegen formiert hat, weil es ja dieses BDS-Boykott gibt, das gegen die Berlinale ausgerufen wird. Das ist ja auch ein großes Thema. Thilo Jung hat ja der Berlinale-Jury die Frage gestellt, wie ist denn das eigentlich? Wollt ihr euch da mal zu positionieren? Warum wird hier so ziemlich jeder globale Konflikt verhandelt, besprochen? Warum positioniert sich die Berlinale nicht zu Gaza und Wim Wenders? Das ist, glaube ich, das große Thema der Berlinale dieses Jahr. Hat gesagt, Filme sind nicht politisch, wir können nicht politisch sein. Alle reden darüber. Das hast du bestimmt auch schon mitgekriegt, ja?
Ich habe das mitgekriegt und ich fand es mal wieder auch, ich dachte mir so, ja, also wen überrascht es jetzt auch so ehrlich? Also weil ich kenne niemanden, der sonst ernsthaft zur Berlinale gehen würde, der sich davon abhalten lässt. So, das ist so ein Statement halt für Leute, die, also als ich zum Beispiel heute was zu In the Moment gepostet habe, sind mir dann Leute geslidet und haben gefragt, ob ich das denn überhaupt mitbekommen habe und so. Und das ist ja ganz schlimm. Und das ist natürlich auch irgendwie schlimm, was er da gesagt hat. Ja. Das ist einfach eine richtig dumme Clowns-Aussage so. Also, weil Kunst ist eigentlich immer politisch.
Ich finde es auch interessant, dass es, also die Berlinale hat ja jedes Jahr immer, ist immer umgeben von starken politischen Kontroversen, Aussagen, die von irgendwelchen Filmschaffenden und teilweise von organisatorischer Seite getätigt werden. Auch Berlinale Leitung Trisha Tuttle hat sich dazu positioniert und gesagt, nö, wir müssen das auch einfach nicht, hier geht's um die Filme. Und ein Stück weit hat sie auch recht. Und Wim Wenders hat deswegen Unrecht, finde ich. Und auch Leute, die sagen, ah, die Berlinale ist politisch verwerflich, haben Unrecht. Weil wenn man nämlich ins Programm guckt, sieht man haufenweise Filme, die Stellung beziehen. Also die Kuration macht eine klare Aussage, finde ich, wo das Festival politisch steht. Und die ganz deutlich. Also ich habe sehr viele spannende Filme gesehen, die sich auseinandersetzen mit Konflikten im arabischen Raum, wo ich den Eindruck hatte, die sind allesamt vereint in der Solidarität mit Palästina. Ganz spannend fand ich auch zum Beispiel einen Film, den ich schon an anderer Stelle erwähnt habe, Enfendrement, der nämlich aus der Perspektive des israelischen Widerstands erzählt ist, was ja zum Beispiel eine Perspektive ist, die sonst fast gar nicht besprochen wird, zumindest hier im deutschen Diskurs. Und ich finde es toll, dass es hier so Entdeckungen gibt, auch sehr differenzierte Filme, differenzierte Stoffe, die sich auseinandersetzen damit. Besser, als es die Repräsentanten der Berlinale können, was natürlich ultra schade ist. Und ich finde es auch schade, wenn Leute wegen diesen Witzfiguren, die da vorne stehen und solche flapsigen Aussagen machen, ganz viele tolle Filme befassen, die sich wesentlich differenzierter auseinandersetzen als irgendwie so ein in die Jahre gekommener Filmemacher. Der
den man ganz aber auch fairerweise auch sagen muss, also vielleicht hat Wim Wenders das auch einfach nicht mitbekommen, weil er ist ja auch bekannt dafür, in so manchen Berliner Kinos gerne mal in den vorderen Reihen zu schlafen. und ich weiß nicht, ein Problem, was ich da jetzt aber zum Beispiel sehe bei der Berlinale, ist auch einfach, ich bin jetzt nicht so ultra tief im Programm auch drin, so. Also ich glaube schon, dass da irgendwo auf jeden Fall auch politische Dinge auch einfach drin sind. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Also vor allem, die sich auch irgendwo mit, zumindest irgendwie in dem Konflikt halt, gerade in dem Konflikt positionieren.
Man sieht sie halt nicht im Wettbewerb,
muss man sagen. Ja, genau, aber das ist dann nämlich halt auch das Ding. Also das Programm ist einfach zu groß.
Das stimmt.
Also ja, ich habe einmal raufgeguckt und war so, okay, jetzt habe ich es gecheckt. Dann ist mir auch gefallen, ah nee, ich habe nur die Filme gesehen, für die heute an dem Tag jetzt die Tickets veröffentlicht wurden. Und das waren schon zu viele Filme für mich. Ich weiß nicht, wie viel da läuft. Ich glaube, du bist auch noch mal ein bisschen tiefer im Programm drin, als jemand, der da halt Jury-Tätigkeiten halt hatte. Und ansonsten kriege ich auch nur mit, dass vor allem KritikerInnen halt irgendwie sich den Wettbewerb halt angucken und deswegen halt dick im Programm sind. Aber ansonsten kenne ich wirklich niemanden, der da halbwegs einen Überblick hat. Und auch super viele richtig crazy dicke Filmfans gehen auch einfach nicht mehr zur Berlinale, weil es auch einfach ein bisschen, weiß ich nicht, ich frage mich manchmal wirklich, wie viele Leute aus Berlin gehen wirklich halt gerne zur Berlinale. Und ich kenne viele, die aus Berlin kommen und gerne zur Berlinale gehen. Aber ich habe auch immer das Gefühl, es ist auch immer das Ding, wo man dann halt auch von außerhalb kommt, um sich dann jetzt mal auf 2 Wochen verteilt halt richtig dicke Ladung Filme zu geben, was auch voll okay ist, so, aber weiß ich nicht.
Also spannend finde ich auch immer wieder die Walkout-Rate während der Filme. Also bestimmt sind es auch häufig Leute mit Akkreditierung, die halt sich das leisten können, auch rauszugehen aus einem Film.
Weil es so teuer ist, einfach 15 Euro pro Ticket, das muss man auch einfach mal sagen.
Ja, aber es ist wirklich bestechend normal einfach, dass während einem Film Leute, einfach mehrere Leute den Film verlassen. Und dann manchmal auch mit lauten, wütenden Kommentaren zur Qualität des Films, die manchmal auch sehr angebracht sind, finde ich. Also es ist auch schon so, dass man auch im Forum, was jetzt eine Sektion ist, die ich ja komplett gesichtet habe wegen meiner Jurypflicht, die mir in der so Gesamtkuratierung und im Konzept richtig gut gefällt, auch da gibt es Totalausfälle. Ja. Und es gibt auch welche, aus denen ich echt gerne rausgegangen wäre, wenn ich es hätte tun dürfen. Habe ich nicht an dieser Stelle. Ich habe auch den 9-Stunden-Film geguckt. Aber Dennis, eigentlich interessiert uns ja auch nur ein einziger Film auf der Berlinale. Letztes Jahr gab es schon mal einen.
Der Hong Sang-soo-Film wieder.
Genau, der Hong Sang-soo-Film. Wie fandest du den? Ich glaube, den hat Clara tatsächlich gesehen.
Wäre fast reingegangen, aber dann bin ich doch lieber arbeiten gegangen und habe Geld verdient.
Und damit gebe ich zurück ins Studio.
Eine ausgezeichnete Quelle. Da erreicht uns also in letzter Minute hier noch ein so aufschlussreiches Tondokument. Ich möchte ganz kurz ergänzen, dass meine Recherchen ergeben haben, um dieses Detektiv-Gimmick da jetzt noch irgendwie reinzubiegen, dass diese Wim Wenders-Aussage bei der Pressekonferenz auf die Frage von Thilo Jung hin so ein bisschen falsch verstanden wurde, ehrlich gesagt, und aus ein bisschen auch aus dem Kontext gerissen. Ich glaube, was Wim Wenders da eigentlich beschreiben wollte, war so eine prinzipielle und ja auch grundrichtige Gewaltenteilung zwischen Kunst und Politik. Er hat ja nicht gesagt, dass Kunst nicht politisch ist oder dass Film keinen politischen Boden betreten kann. Ganz im Gegenteil, das taucht in seiner Aussage danach sogar auf, sondern dass es eben Filmschaffende nicht sind, die politische Entscheidungen treffen. Ich glaube, so ist diese Aussage eher zu lesen. Und wie Jonas ja auch schon ganz richtig angesprochen hat, ist die Berlinale da ganz und gar nicht positionsscheu oder unpolitisch. Also im Gegensatz dazu zum Beispiel hat Tilda Swinton im letzten Jahr relativ unbedrängt und folgenlos ihre BDS-Unterstützung zum Ausdruck bringen können, was ich persönlich zum Beispiel kritisch sehe. Das ist nahezu völlig unbeantwortet geblieben und wurde einfach so diskursiv eingepflegt, ohne das weiter zu besprechen. Also diesen Aspekt gibt es an der Berlinale eben auch. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt hier sich einfach so die nächstbeste, vielleicht ein bisschen flapsige Aussage gekrallt wurde, um daran die gleiche Diskursschleife zu betreten. Aber das ist nur mein Senf aus der Distanz dazu. Was sagen denn unsere Tonbänder als nächstes? Ich frage mich, was Clara wohl treibt, während sich Jonas mit windigen Journalisten in konspirativen Wohnungen trifft.
Ich habe gerade die Blutgräfin gesehen mit Sibel Huppert. Eine moderne Verfilmung über die real existierende Person Gräfin Báthory. Ein deutscher Film. Mit auch Lars Eidinger spielt auch mit und hat eine kleine Rolle. Und ich hatte am Anfang echt Angst, dass der nicht gut ist. Aber ich hatte sehr viel Spaß. Er ist wahnsinnig lustig. Ein Humor, auf den man sich einlassen muss. Also ich habe gerade mal so ein bisschen die Bewertungen gecheckt. entweder fanden Leute den grauenhaft oder richtig, richtig gut. Ein Film, wo ich dann persönlich sage, den muss ich sehen, wenn die Meinungen da so auseinandergehen. Genau, und es spielt in der Jetztzeit und es spielt in Wien. Und meine finale Notiz war so ein bisschen, soll ich nach Wien ziehen? Ja, ich brauch die Outfits aus dem Film, ich brauche ihre Sonnenbrille, ich brauche ihre Handtasche, ich brauche ihre Kutsche. Ich wäre gerne ihre Assistentin, vielleicht ohne das Pony, aber ja, es war ein Erlebnis und den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also ich hoffe, dass der noch ins Kino kommt, was ich aber auch, ich vermute ganz stark, ist von Ulrike Ottinger, die ja sonst... Also sie ist auch Filmemacherin, aber sie ist, die ganz große Überschrift, glaube ich, ist auch einfach Künstlerin. Und das merkt man in diesem Film, obwohl es auch sehr, ja doch, jetzt nicht unbedingt sehr künstlerisch gefilmt ist. Aber da ist so ein Akzent drinne, wo ich mir gedacht habe, ja, sie hat den Film gemacht. Also ich bilde mir ein, das erkannt zu haben. Und ich hatte sehr viel Spaß. Und heute sind es nur zwei Filme. Und ich gehe jetzt in meinen zweiten. Ja. Wir hören uns.
Ich habe das Gefühl, alle Puzzleteile liegen vor uns, aber es setzt sich einfach kein schlüssiges Bild zusammen. Vielleicht ist das die Berlinale. Vielleicht ist sie einfach widersprüchlich. Vielleicht ergibt sie einfach keinen Sinn. Vielleicht stimmt es sowohl, dass man dort gute Filme sehen kann, als auch, dass es fürchterlich nervt und fürchterlich anstrengend ist. Ich wünschte, unsere geschätzte Kollegin würde das Ganze nochmal auf den Punkt bringen. In dem Paket ist ja noch ein anderer Tonträger. Den habe ich vorhin gar nicht gesehen. Mal schauen, was er beinhaltet.
Da bin ich nun. Februar 2026, 76. Berlinale, dritter Tag. Mit nur wenigen Stunden Schlaf, zwei Tassen Kaffee und einem Red Bull, die nun in rhythmischen Stößen durch meine Venen zirkulieren, verlasse ich den Kinosaal. Das Pochen der mittlerweile münzgroßen Blase an meiner linken Ferse schließt dich wie selbstverständlich diesem Rhythmus an. Innerlich keuchend kämpfe ich dagegen an, dass mein zweiter Film des Tages den ersten in meinem Kopf überschreibt. Nur noch einen. Einen schaffe ich noch. Ein junger Mann mit müden Augen drängt sich an mir aus dem Saal vorbei. Das Licht im Foyer ist viel zu hell. Die Schlange an der Toilette lang. Im nächsten Kino werde ich keine Zeit dafür haben. Mein Magen knurrt laut. Ich ignoriere ihn schon seit Stunden. Die kulinarische Auswahl neben den koffeinhaltigen Getränken beschränkt sich auf das Wesentliche. Fett und Kohlehydrate. Eine Ditchpizza hier, ein Döner mit allem und scharf da und natürlich die obligatorische kalte Brezel. 4,50 Euro. Fragt bitte nicht, was ich hier für den Kaffee bezahlt habe. Es muss im Zweifelsfall im Gehen verzehrt und getrunken werden. Sitzen kann ich im nächsten Film. Berlinale macht arm, Berlinale macht müde. Berlinale ist nur einmal im Jahr. Für wen mache ich das hier eigentlich? Eine Frage, die sich mir, aber auch gelegentlich meinem Umfeld stellt, wenn ich von den ganzen Eskapaden mit diesem mysteriösen und leicht wahnsinnigen Leuchten in meinen Augen berichte. Für mich und die Filme. Für die Filme, die es bei uns nur mit ganz viel Glück und ein bisschen Zufall oder auch einfach gar nicht in unsere Kinos schaffen. Sektionslabels und Genrezuschreibung interessieren mich nicht. Manchmal ist es nur das Filmstil, der Titel und drei Sätze Inhalt. Wenn es gut klingt, gehe ich rein. Ich war immer schon für die Weirdos. Die kleinen und großen Filme, die sich was trauen, mich zum Weinen bringen, die etwas anders machen und auch vielleicht damit scheitern. Aber wenn ich dann da sitze und der Abspann über die Leinwand rollt und mich manchmal ratlos, verwirrt und mit vielen Fragen zurücklässt, weiß ich aber sofort, und das hier kann mir niemand mehr nehmen. Und natürlich sehe ich auch Filme, die mir nicht gefallen. Aber die bleiben nicht lange. Und vielleicht fasst das die geißelnde Erfahrung Berlinale perfekt zusammen. Denn in einem Jahr werde ich die Müdigkeit, den Schmerz und den finanziellen Ruin vergessen haben und mich nur an die wunderbaren Filme erinnern. Die Berlinale ist meine Möglichkeit, eine Woche nur dem Film zu widmen. auch wenn ich manche in den nächsten Wochen und Monaten im Kino gucken könnte. Ich schalte den Alltag aus. Das muss nicht jeder verstehen. Ich tue es ja selber manchmal nicht. Berlinale ist Urlaub, Berlinale ist Freiheit, Berlinale ist nur einmal im Jahr. Der eisige Wind des Februars peitscht mir ins Gesicht, als ich nach draußen trete. Schnell stelle ich den Kragen meines Mantels hoch und wünsche mir, dass die Berlinale vielleicht wieder im Sommer wäre. Den Rest der Brezel esse ich im Laufschritt, denn die Wege sind lang in Berlin und das Jagen nach guten Plätzen im Saal gnadenlos. Zu spät kommen ist keine Option.
Besser hätte ich es nicht sagen können. Am Ende ist wahrscheinlich niemand wirklich zufrieden damit, ob er nun da war oder zu Hause geblieben ist. Ist das ein Ton, auf dem wir diese Akte schließen können? Ich habe das Gefühl, uns bleibt nichts anderes übrig. Und damit verabschieden wir uns aus der Detektei Kleiner Saal. Ein weiterer Fall liegt mehr oder weniger gelöst hinter uns. Wir werden die Akte Berlinale sicherlich noch umfangreich in der nächsten Folge nachbesprechen, in der wir dann schon auf den April blicken können. Bis dahin ist das Wetter also besser und wir sind auch nicht mehr in so einer bluesigen Noir-Stimmung. Ich bleibe und verbleibe Linus Misera, hatte die Ehre, durch diese Sendung zu führen mit Beiträgen von Clara Wignanek, Dennis Hilditz und Jonas Helmerichs. Freue mich sehr auf die nächste Sendung. Und sage bis zum nächsten Mal. Kleine Saal ist eine ehrenamtliche Produktion auf einem offenen Sendeplatz für Leibniz FM. Redaktion: Clara Wignanek, Linus Misera, Jonas Helmerichs. Schnitt und Originalmusik: Linus Misera, weitere Musik und Soundeffekte von Pixabay. Sendeverantwortlich: Jonas Helmerichs.